Ja, dann auch von mir nochmal hallo zusammen. Back to Basics, Wissenswertes aus Java Lang All, ist so eine Sammlung von verschiedenen Punkten, verschiedenen Themen aus dem Java Lang Package. Entstanden ist das Ganze so bei mir aus Projekteinsätzen, aus Projekterfahrungen, wo sich so das ein oder andere gezeigt hat, was ganz interessant war, was ganz wissenswert war an so verschiedenen Stellen. Das habe ich hier mal gesammelt und würde das gerne weitergeben. Zu mir, ich bin Software-Engineer jetzt seit etwas über 10 Jahren, komme ursprünglich aus dem E-Commerce-Umfeld, habe da lang gearbeitet, danach so Richtung Consulting, Anwendungsentwicklung. Und ja, was anders gemacht, hat die Chefin gerade schon gesagt, da kann ich jetzt mal wunderbar drüber springen. Nur, falls noch jemand einen Job sucht, wir suchen auch noch. So, das ist so die Agenda, wo ich heute lang möchte, was ich vorstellen möchte. Zuerst ein bisschen was über die Speicherverwaltung erzählen, was in Java, wie es genau läuft. Dann einen kleinen Ausflug ins Java Lang Management Package zu sehen, wie kriege ich denn da Informationen über meine laufende Virtual Machine. Dann gucken wir uns ein bisschen Runtime Exec und Process an. Was passiert eigentlich, wenn ich aus meinem plattformunabhängigen Java-Code irgendwelche nativen Anwendungen auf meiner Plattform aufrufe? Gucken wir uns ein bisschen Thread Local an. Was habe ich so im Bereich Multithreaded eigentlich zu tun? Und dann zum Schluss, so als größerer Bereich, was kann ich mit References im Java-Umfeld machen? Und welchen Impact, was tut Finalize am Ende? Das so die Themenübersicht, dann fangen wir mal direkt an im Bereich Speicherverwaltung. Gucken wir uns einen Out-of-Memory-Error an und was hat meine manuelle Garbage-Collection eigentlich damit zu tun. Das ist so Code, der in dieser Art und Weise immer mal wieder von mir in verschiedenen Projekten beobachtet worden ist. Ich habe einen Try-Catch-Block, mache irgendwas, was vielleicht speicherintensiv ist, und habe dann in dem Falle, dass sich irgendjemand denkt, oh, es könnte ja sein, dass mir da der Speicher vollläuft, fange ich das Ganze auf, rufe einen Garbage Collector auf und probiere das Ganze nochmal. So, wer von euch glaubt, dass der Code, so wie er da steht, etwas Sinnvolles tut? Genau, macht er eher nicht. So, die große Frage ist, warum tut er das nicht? Das erste ist so der Aufruf SystemGC, der bedingt, dass der Garbage Collector, oder der mir eigentlich sagt, oder ich sage mit dem Aufruf, dass der Garbage Collector doch bitte bei nächster Gelegenheit, wenn er glaubt, jetzt passt es, dann laufen möge. Das hat verschiedene negative Auswirkungen oder kann verschiedene negative Auswirkungen für meinen Anwendungscode an der Stelle haben. Das erste ist, mir ist gar nicht gesagt, dass hiernach, wenn ich hier unten ankomme, tatsächlich der Garbage Collector überhaupt gelaufen ist. So, die Virtual Machine sagt halt, sie versucht es zu tun, aber ich habe keine Garantie, dass es passiert ist. Das ist das Erste. Das Zweite ist, je nachdem, was ich für eine Heap-Auslastung habe, je nachdem, was ich für eine Virtual Machine-Konfiguration habe, kann ein Garbage Collector relativ teuer sein und relativ lange dauern. Das heißt, ich will unter Umständen an der Stelle gar nicht haben, dass ich einen Full Garbage Collector Cycle habe mit allem drum und dran, was ich mir aber hier zwangsläufig mit einhandeln würde. So, das sind so die Probleme, die beim SystemGC-Aufruf passieren. Das Zweite, was eigentlich viel deutlicher ist, kann ich was für dich tun, ist, wenn man sich so die Beschreibung des Out-of-Memory-Errors mal näher ansieht, der ja geschmissen wird an der Stelle, sagt der eigentlich schon genau das aus. So, im Grunde genommen ist alles das, was ich hier tue, nämlich unnütz, weil die Virtual Machine, bevor sie mir einen Out-of-Memory-Error wirft, genau schon das getan hat. Das heißt, die hat schon dafür gesorgt, dass jeder Speicher, der irgendwie unter Umständen zur Verfügung stehen könnte, für mich freigemacht wird. Das heißt, in dem Fall, wo ich hier mit einem Out-of-Memory-Error lande, ist eigentlich klar, es ist gar kein Speicherplatz mehr da, der freigemacht werden könnte. Und das, was ich hier unten versuche, kann ich mir eigentlich sparen. So, und damit habe ich schon zwei Gründe, warum dieses Konstrukt, was vielleicht mit guten Intentionen geschrieben worden ist, letzten Endes aber gar nichts bringt. Dann, was eigentlich auch in so guten Application-Servern oder in dem Moment, wo man mit einem Application-Server das erste Mal zu tun hat, in der Regel passiert, ist, dass ich in irgendeiner Art und Weise so eine Fehlermeldung kriege. Ich kriege einen Out-of-Memory-Error geschmissen und da steht Permgen-Space drin. Was ich anfangs immer gemacht habe, ist halt zu sagen, okay, ich werfe die Suchmaschine meines Vertrauens an, was tue ich denn dagegen, dass das Ganze passiert, kriege dann so mehr oder weniger informative Snippets raus, wo dann drin steht, ja, die Konfiguration muss mit diesen, jenen und solchen Parametern angepasst werden. Das funktioniert auch, wenn man das Ganze tut, wunderbar. Aber mich hat damals interessiert, was passiert denn da tatsächlich? Ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 unterschiedliche Werte für irgendwelche Speicherkonfigurationen. Und was passiert eigentlich? Das heißt, was setze ich denn überhaupt an Speicher jetzt genau an Größen oder an Grenzen, die ich habe? Dafür gucken wir uns mal so den Speicherbereich an, das so als sehr vereinfachte Variante. Die Virtual Machine verwaltet im Grunde genommen drei große Speicherbereiche. Das eine ist die Young Generation, da landen erstmal alle Objekte drin, die ich in meinem Programm selbst erzeuge, wo ich mit arbeite. Wenn die lange genug, je nachdem, was ich für eine Virtual Machine habe, je nachdem, was ich an Konfigurationsparametern gesetzt habe, lange genug gelebt haben und genügend Garbage Collector Zyklen überstanden haben, wandern sie in die Old Generation und leben dann da weiter. Komplett daneben steht die Permanent Generation. Darin sind primär Informationen oder Metainformationen, die die Virtual Machine für sich selber braucht. Das sind zum Beispiel alles, was ich an String-Konstanten in meiner Anwendung drin habe. Das sind aber auch die Class-Informationen, das heißt immer dann, wenn ich ein Java-Lang-Class-Objekt zurückkriege, wo Methoden definiert werden, Felder definiert werden, was auch immer, landen diese Meta-Informationsobjekte genau hier in der Permanent Generation. Das Typische ist, wenn ich so meinen Anwendungsspeicher anpasse, was ich halt setze, auch wahrscheinlich schon mal jeder gesehen haben, ist der XMX-Wert, also der größtmögliche Wert, den meine Virtual Machine an Speicher zur Verfügung hat. Was ich aber zusätzlich tun muss, um eben die Permanent Generation zu verwalten, ist den Wert nochmal explizit mit in dem Fall XXMaxPermSize zu setzen. Das heißt, das Ganze wird unabhängig voneinander konfiguriert. Wenn ich meiner Anwendung mehr Speicher verschaffe, führt es nicht zwangsläufig dazu, dass meine Permanent Generation größer wird. Dazu gibt es dann die entsprechenden Startwerte. Das heißt, ich kann sowohl die Maximalwerte setzen, als auch die Minimalwerte. Wie viel wird mir denn von der Virtual Machine in dem Moment sofort belegt? So, wenn ich weiß, ich habe eine relativ große Anwendung, die relativ viele Objekte erzeugt, die relativ viel Speicher belegt, kann ich entsprechend meine Anwendung von Anfang an so konfigurieren, dass halt der Initialwert entsprechend hoch ist und nicht in verschiedenen kleineren Schritten vom Betriebssystem das Ganze neu angefordert werden muss. Das kann ich noch weiter feintunen, dass ich sage, wie groß ist eigentlich meine Young Generation, wie groß ist meine Old Generation. Je nach Anwendungsfall, was ich habe, kann es auch da sinnvoll sein. Das geht dann schon sehr tief so in Garbage Collector, in Speicherverwaltungskonfiguration. Soll hier nicht detaillierter Thema sein, halt nur zur Info, es gibt sowas, man kann das so tun. Das, was ich bisher erzählt habe, gilt bis einschließlich Java 7. Als kurzer Ausblick, was kommt mit Java 8? Dort fällt die Permanent Generation weg. So, das heißt, alles das, ja, Moment, sie fällt erstmal weg und wird aufgeteilt. Die String-Konstanten wandern in die Old Generation mit rein, das heißt, werden Teil meiner normalen Speicherplattform. Das, was früher Permanent Generation hieß, wird ab dann Metaspace heißen. Ist im Grunde genommen das Gleiche. Auch da liegen dann wieder Class-Metadaten, was ich damit drin habe. Der Unterschied zwischen PermGen und Metaspace ist A, dass die String-Konstanten wandern und B, der Metaspace ist standardmäßig unbeschränkt. Das heißt, das Problem, was ich vorher hatte, dass mir irgendwann meine Permanent Generation vollläuft, habe ich im Metaspace nicht mehr, weil der sich automatisch vergrößert bis zum Maximum, was ich vom Betriebssystem bekomme. Das heißt, das Problem, den PermGen Space anzugeben, habe ich nicht mehr. Es entsteht allerdings ein neues Problem, wenn ich irgendwo ein Memory Leak habe und ich fülle mir meinen PermGen Space oder das, was bisher der PermGen Space war, immer weiter, weil ich ein Class Reloading mache, weil ich neue Applikationen hinzufüge, läuft mir halt da der Speicher weiter voll. Und im schlimmsten Falle habe ich dann das Szenario, dass mein gesamter Speicher, den ich vom Betriebssystem bekomme, vollgelaufen ist. Also auch da heißt es aufpassen. Es kann eigentlich neuer Fehler passieren. Richtig. Es kommt dann im schlimmsten Falle der Out of Memory, weil wirklich kein Speicher mehr da ist und das Betriebssystem mir nichts mehr liefern kann. Oder das Betriebssystem fängt an zu swappen und da geht es irgendwann drauf. Also das ist damit. Ich kann allerdings trotzdem, wenn ich weiß, ich habe so ein Verhalten und ich möchte lieber auf der sicheren Seite sein und möchte das Verhalten haben, wie ich es bisher auch habe, habe ich auch hier die Möglichkeit, den Metaspace trotzdem zu beschränken und habe dann praktisch wieder das alte Verhalten, was ich bisher auch habe. Und auch hier kann ich ihn wieder minimal angeben. Das so als Einführung, wie ist der Speicher aufgebaut, was kann da passieren und was für Möglichkeiten habe ich damit zu interagieren und was für Probleme können mir da über den Weg laufen. Das nächste Thema ist Java Lang Management. Für denjenigen, der es noch nicht kennt, ich habe über verschiedene MX-Beans, die ich aus dieser Management Factory kriege, im laufenden Programm relativ viele Möglichkeiten, mir Informationen über meine laufende Virtual Machine zu holen. Nicht alle durchgehen, wo halt alles drin steht, wie viel Speicher habe ich belegt, wie viele Threads habe ich denn tatsächlich laufen, wie ist mein Garbage Collector Verhalten. Eigentlich alles das, was so sich unter der Haube in der Virtual Machine abspielt, habe ich hier zum Greifen nah. Ich kann mir die Informationen entsprechend holen. Interessant wird es dann, wenn ich in irgendeiner Art und Weise Plattformanwendungen zur Verfügung stelle. Haben wir es gehabt, dass eine Anwendung da war, die von Integratoren oder von irgendwelchen Drittanbietern in irgendeiner Art und Weise mit Plugins befüllt werden konnten, von denen erweitert werden konnten. Das heißt, ich habe als Plattformanbieter nicht unbedingt die Möglichkeit, komplett zu definieren oder auch komplett zu wissen, was läuft denn tatsächlich auf meiner Virtual Machine, was passiert intern. So, was ich aber dennoch möchte, ist, wenn ich die Anwendung hoste, irgendwo von draußen draufkommen möchte, halt mal reingucken, was passiert denn. Wie ist meine Speicherauslastung? Ist das, was ich glaube, was meine Integratoren mit meiner Plattform machen, spiegelt das auch tatsächlich die Realität wider? Passt alles? Habe ich genügend Threads im Pool vorhanden? Was auch immer. Und das sind halt Dinge, die ich mir mit diesen Beans relativ einfach und relativ komfortabel anzeigen lassen kann und ein Gefühl dafür bekomme, was passiert denn tatsächlich in meiner Virtual Machine unter der Haube. Ja, genau. Es ist in Anführungszeichen 100% portabel, da es halt der Standard vorgibt, müssen eigentlich auch alle Virtual Machine Implementierer das anbieten. So. Weiß ich jetzt gar nicht. Im Zweifelsfalle können die an den entsprechenden Stellen wahrscheinlich eine Unsupported Operation Exception schmeißen. Aber soweit ich weiß, ist es auch so im Standard definiert, dass das angeboten werden muss. Mir sind auch keine Fälle bekannt. Ich habe jetzt in letzter Zeit relativ viel mit IBM Virtual Machines gearbeitet, dass das zu Problemen führt. Also sollte eigentlich laufen. So sieht sowas aus. Als Beispiel, wie komme ich denn an meinen Speicher ran? Was habe ich an Speicherinformationen vorhanden? Habe ich eben hier aus meiner Management Factory, kriege ich meinen Memory MX Bean raus und habe da die entsprechenden Informationen drin. An der Stelle beim Speicher ganz interessant, ne, wie viel habe ich zur Verfügung? Von draußen, wenn ich vom Betriebssystem draufgehe mit einem Top oder mit irgendwas, sehe ich halt nur, wie viel Speicher hat denn die Virtual Machine zur Verfügung gestellt bekommen, aber ich sehe wenig draus, was passiert eigentlich drin. Hier habe ich halt alle Informationen, Init-Wert, wie viel habe ich der Anwendung beim Start zur Verfügung gestellt, Used, wie viel ist denn tatsächlich von der Virtual Machine momentan in Verwendung, Committed ist, wie viel ist für die Virtual Machine maximal vorhanden und Max ist, wie viel habe ich insgesamt am Betriebssystem vorhanden. Da kann ich dann, je nachdem, wie ich mir da meine Konfiguration setze, je nachdem, wie ich die Werte auslese, halt genau sehen, habe ich innerhalb meiner Virtual Machine genügend Speicher, habe ich das von draußen mit der Speicherkonfiguration gut gemacht oder muss ich da noch was anpassen? Und das gibt es eben für Speicher, für Threads und für alles Mögliche an Zusatzinformationen noch dran. Ist ein bisschen einfacher, als sich mit irgendwelchen Debug-Tools da ständig unten drunter zu gehen. Ja? Die haben, ich glaube, keine Setter. So, also ich habe beim Speichersample habe ich halt nicht die Möglichkeit, den Speicher von innen zu ändern. Das sind erstmal nur Informationen, was habe ich zur Verfügung. Gut, das war als kleiner Ausflug, was bietet mir das Management an. Dann gucken wir uns ein bisschen genauer an, wie verhält sich Java, wenn ich mit externen Prozessen arbeite. Natürlich bin ich wunderbar plattformunabhängig und kann das Ganze tun, aber es gibt immer wieder Stellen, wo ich doch mal auf native Anwendungen zugreifen will, / zugreifen muss. Bietet mir die Plattform die entsprechenden Funktionalitäten, aber auch da gibt es so ein paar Punkte, wo man aufpassen muss. Das ist ein Beispiel, was fast unverändert so aus der Praxis kommt. Ich habe in irgendeiner Art und Weise einen File-Upload in meiner Anwendung, kann Dateien hochladen und weil es hier so von der Konfiguration war, muss ich halt auf dem Linux-System die Dateien noch entsprechend mit Benutzer und Gruppe versehen. So. Was jetzt bei dem Codestück, so wie es hier steht, in der Praxis sich gezeigt hat, war, dass je mehr Dateien hochgeladen wurden, das System ungeheuer langsam wurde, kaum noch reagiert hat. Jeder hat gedacht, so ja gut, wir haben zu wenig Speicher, ja, die Datei ist halt groß, wir müssen sie hochladen, haben der ganzen Virtual Machine mehr Speicher gegeben. Was tatsächlich dann passierte, ist, dass es nur noch schlimmer wurde. Das heißt, mehr Speicher, noch mehr Probleme, es wurde noch langsamer, es tat sich noch gar nichts mehr. So, was ja erstmal so eigentlich dem entgegenspricht, was ich erreichen wollte und was ich gehofft hatte. So, nachdem man dann relativ lange gesucht hat, was passiert hier eigentlich gerade, was ist mein Problem, stellte sich dann halt Folgendes raus. Ich habe meine Virtual Machine, die hatte in dem Fall beispielsweise einen 4 GB Speicher zugewiesen bekommen. Und was passiert, wenn ich jetzt Runtime-Exec aufrufe, ist, dass mir die Virtual Machine einen Fork auf den Prozess ausführt und in der Implementierung halt bedeutet, Fork kopiert mir erstmal den gesamten Adress- und Speicherbereich meiner Anwendung, wo ich das Ganze drauf aufrufe. Das kostet. So. Und wenn natürlich mehr Dateien hochgeladen wurden, in dem Fall habe ich mehr Aufrufe von Runtime-Exec, ich habe mehr Prozesse, die geforkt werden mussten und dementsprechend hat das Betriebssystem kaum noch was anderes zu tun gehabt, als zu forken. Was auch erklärt, wenn ich mehr Speicher reingepackt habe, musste mehr Speicher kopieren, das heißt, das Ganze wurde nur noch schlimmer anstatt besser. So. Was man dann gemacht hat, ist einfach den Speicher mal zu reduzieren. Und siehe an, es funktioniert, also es lief besser, es lief noch nicht ideal. Man muss sich halt darüber bewusst sein, das passiert in dem Moment, wo ich einen Runtime-Exec mache. Dann gibt es verschiedene Vermeidungsstrategien. Idealerweise vermeide ich den Aufruf ganz und versuche das mit Bordmitteln zu tun. Oder ich versuche ihn zu reduzieren, ich versuche ihn auszulagern. Die verschiedenen Strategien dran. Nachdem beim letzten Mal auf der Konferenz nämlich jemand gesagt hatte, bei ihm tritt das Problem gar nicht auf und wobei war das denn, da habe ich mir mal die Sourcen genauer angeguckt. Es wird ein bisschen besser, bis einschließlich Java 6 ist genau das Verhalten auf einer Linux-Maschine, so wie ich es gerade beschrieben habe. Ab Java 7 und Java 8 wird es besser. Da wird auf Linux anstatt Fork ein VFork aufgerufen. Ich bin da kein Betriebssystem-Spezialist, habe mir aber sagen lassen, dass das damit wohl nicht so intensiv ist. Dass da nicht der komplette Speicherbereich kopiert wird. Sie nicken, von daher finde ich das gut. Aber auf anderen Systemen, Solaris im Speziellen, wo es bei uns auch damals aufgetreten war, passiert es immer noch. Das heißt, falls man da mal irgendwann in die Ecke läuft, muss man aufpassen, das ist unter Windows, um mal eine Lanze für Windows zu brechen, war es übrigens nie ein Problem. So, weil da lief es immer deutlich besser. So, also es geht auch da mal so das eine oder andere. So, ja, genau. Ja, das kommt dazu, ja. So, dann gibt es noch was, ist auch so ein bisschen, kommt auch aus der Praxis, aus dem gleichen Projekt dabei raus, hat man halt auch, ich habe in irgendeiner Art und Weise einen Prozess, den ich extern ausführe und dann sage ich, okay, ich möchte bitte auf den Prozess warten, bis er komplett abgeschlossen ist, weil erst dann, wenn der Prozess abgeschlossen ist, möchte ich auch mit meiner Verarbeitung im Java-Programm tatsächlich weitermachen. So. Was uns jetzt hier passiert ist, dass teilweise beim Wait for der überhaupt nicht mehr terminiert hat. Das heißt, ich habe einen Wait for aufgerufen und das war's. Er ist nie wieder zurückgekehrt, obwohl das, was tatsächlich dahinter passierte, dass die Anwendung, die native Anwendung war fertig, hat nachweisbar das getan, was sie tun sollte. Dennoch blieb ich hier stecken und es kam nichts mehr. Das Interessante und Schöne dabei, es passierte manchmal, nicht. So, das sind so die schönsten Fehler. Was ist denn tatsächlich hinterher passiert? Auch da, nachdem man ein bisschen was drauf geguckt hat, stellte sich heraus, dass genau diese Anwendung, die ich extern aufrufe, über Standard aus oder Standard R, je nachdem, was ich für ein Szenario hatte, mehr oder weniger viel Informationen an meine Anwendung zurückgeliefert hat. So, und wie es halt hier steht, ich muss dafür sorgen, das steht sogar in der entsprechenden Dokumentation vom Runtime-Exec mit drin, dass ich genau diese Daten, die mir über Standard-Out und Standard-R vom Prozess geliefert werden,
auslese und damit irgendwas tue. Ansonsten kann es nämlich passieren, dass er blockt. So, und da war halt, das Ganze wird gebuffert. Ich weiß gar nicht, wie groß das jetzt war. Auf jeden Fall führt es halt dazu, dass bei wenig Text oder wenig Output, den die Anwendung an meine Java-Anwendung zurückgeliefert hat, wurde das Ganze gebuffert. Damit war der Stream vom Prozess ausgelesen. Wunderbar. Bei größeren Inhalten lief es halt über den Puffer hinten hinaus, hat geblockt und es passierte nichts. So, das bedeutet, was ich tun muss, egal was für eine Anwendung ich eigentlich extern aufrufe, ist zu sagen, ich kriege hier den Prozess und bekomme von dem Prozess einen Input-Stream raus, halt das, was er mir liefert, und muss mit den Daten irgendwas tun. Ich kann sie auch wegschmeißen und gar nichts damit machen, aber ich muss auf jeden Fall dafür sorgen, dass der Stream, den ich an der Stelle bekomme, komplett ausgelesen wird. Genau das hätte ich jetzt gesagt. Man muss aufpassen, man muss es mit beiden Streams machen, nämlich sowohl mit Standard Out als auch mit Standard R. Dann ist natürlich die Frage, wie macht man es? Nacheinander ist relativ schlecht, weil der halt blockt. Ich kann entweder mit zwei Threads gleichzeitig hingehen und beide Streams parallel auslesen. Ist nicht ganz so schön, weil ich in dem Szenario immer eigentlich für jeden Prozess, den ich aufrufe, zwei Threads starten muss. Die müssen wieder irgendwas tun. Je nachdem, in was für einem Szenario ich bin, will ich das vielleicht gar nicht. Also es ist zusätzlicher Aufwand, den ich machen muss. Geht aber auch deutlich einfacher. Wir tauschen einfach den Runtime-Exec aus. Ich glaube, seit Java 1.5 ist er schon dabei, wird mir so ein Process-Builder zur Verfügung gestellt. Und dem kann ich nämlich genau sagen, dass bitte der Error-Stream auf meinen Output-Stream umgeleitet wird. Und damit muss ich eben nur noch Standard-Out auslesen, Standard-R wird automatisch hingeleitet und ich bin hier wieder sauber drin, brauche nicht noch irgendwelche Threads auszuführen und habe einen sauberen Ablauf mit dabei. So. Ja. Das ist richtig. So, das kann mir dann passieren. So, dann muss ich halt wissen, was will ich an der Stelle haben. Kommt es mir wirklich auf die Unterscheidung von den beiden an oder kommt es mir wirklich nur darauf an, eigentlich hier alles auszulesen, um mit dem, was ich ursprünglich machen wollte, weiterzuarbeiten? Nächster Punkt, Thread Local. Wie gehe ich in so multi-threaded Systemen mit verschiedenen Informationen um? Was liefert mir ein Thread Local überhaupt? Das so als kleines Beispiel. Ich habe 10 Threads. Die starte ich und in jedem Thread zähle ich einfach mal von 1 bis 10 hoch. So. Und was ich tun möchte, ist, dass eigentlich jeder Thread, das liefert mir Thread Local, seinen eigenen Zähler bekommt. Das heißt, wenn das hier ein normaler Integer wäre, ich würde 10 Threads nehmen, würde in 10 Threads bis 10 hochzählen, würde ich erwarten, dass mein Endwert hier oben irgendwann bei 100 steht. Tut er aber nicht, sondern was tatsächlich passiert, ist, dass jeder Thread über diesen Thread Local seinen eigenen Stand, seinen eigenen variablen Stand bekommt und damit jeder Thread einzeln bis 10 hochzählt. Wofür nutze ich sowas? Was bringt mir das, wenn ich innerhalb eines Threads irgendwie so meinen eigenen Datenstand habe, wenn ich für jeden Thread meinen eigenen Datenstand behalten kann? Das ist so ein Beispiel auch relativ aus der Praxis drauf. Ich habe in irgendeiner Art und Weise ein Framework, was ich einsetze, worauf ich meine Anwendung aufbaue. Das ist in dem Fall irgendein Servlet, was aufgerufen wird, was mir verschiedene Informationen leistet oder verschiedene Tasks leistet. Und irgendwann habe ich so eine überschriebene Methode von meinem Framework, die kriegt in irgendeiner Art und Weise so ein Framework-Object, wo vom Framework aufbereitet verschiedene Informationen drinstehen. Dann möchte ich was damit tun und brauche an der Stelle aber meinen aktuellen Benutzer. So, den habe ich aber nicht, weil ihn mir das Framework nicht zur Verfügung stellt. So, ich weiß aber, es ist ja ein Servlet, der liefert mir ja eigentlich standardmäßig schon den Benutzer mit. Das heißt, ich könnte ihn ja irgendwo da auslesen. Das ist halt eine Idee hinzugehen, okay, ich überschreibe halt die Service-Methode vom Servlet und das Erste, was ich mache, ist mir meinen entsprechenden Benutzer zu setzen aus den Informationen, die ich aus dem Servlet-Request bekomme und danach lasse ich dann das Framework seine Arbeit machen. So. Ist hier ziemlich gefährlich. All dieweil in dem Moment, wo ich in einem Multithreaded-System bin, das ist ein Application-Server, ein Servlet-Container in der Regel, ich das Problem habe, wenn jetzt zwei Threads gleichzeitig hier reinkommen, überschreiben die sich gegenseitig den My-User, der im Servlet zwischengespeichert ist, wo ich hier unten drauf zugreifen will und ich kriege ganz interessante Ergebnisse dabei raus. So, genau das ist eben der Einsatzfall, wo ich ein Thread Local nutzen kann, weil ich hier weiß, der Thread, es kommt der Thread hier oben rein, speichert sich seine Informationen, in dem Fall der Username im Thread Local zwischen. Und sobald er hier unten dran ist, gesetzt der Fall, das Framework garantiert mir, dass der gleiche Thread, der hier oben reinkommt, auch hier unten landet, habe ich hier problemlos die Informationen und komme wieder in dem Fall an meinen Benutzer dran, auch wenn das Ganze multithreaded läuft und der Container mir verschiedene Threads reinschickt. Ja. In Anführungszeichen normalen Servlet-Container ist es nicht definiert, also da darf ich es. Wenn ich sowas in AGB-Umgebungen machen würde, da darf ich es nicht, weil da ist halt der Container dafür zuständig, das Threading zu behalten. Da müsste ich da mit tricksen, wie ich das tue. Aber so im Wald- und Wiesen-Servlet-Container, so die Wald- und Wiesen-Tomcat-Anwendung, die irgendwo läuft, ist das kein Problem. So. Ja, genau. Ja. Was nimmst du mit, ne? Nochmal drauf gucken. So. Allerdings aufpassen, das ist sozusagen auch schon die nächste Stelle für ein Memory Leak. Thread-Local-Werte, wenn ich hier irgendwas reinspeichere, in dem Fall ist es nur ein String, da ist es vielleicht relativ harmlos, aber ich kann ja auch beliebige sonstige großen Objekte reinpacken. Thread-Local-Werte bleiben so lange im Thread vorhanden, bis ich sie entweder explizit wieder rausnehme oder bis der Thread beendet ist. Das klingt erstmal gut. Wenn ich allerdings Application-Server habe, die ein intensives Thread-Pooling betreiben und sich relativ viele Threads poolen, kann es mir passieren, dass genau diese Informationen, die ich hier cache, sehr, sehr, sehr lange vorhanden bleiben, mein Speicher vollläuft und ich eigentlich gar nicht genau weiß, warum eigentlich. So, bis dann halt irgendwann jemand auf die Idee kommt, ja, wir haben doch da irgendwas in so ein Thread Local reingepackt. Vielleicht liegt es ja daran. So, das heißt, der Vorteil, den ich hier habe, dass ich relativ einfach Thread-bezogene Informationen hinterlegen kann, muss ich halt hier bei berücksichtigen, wenn ich so einen Servlet-Container habe, der zig Threads hat, dass mir da unter Umständen noch was dazwischen kommen kann. Genauso wie ich hier sage, my user set irgendwas, würde ich hier entweder sagen, set das Ganze auf null. Ich glaube, ich kann sogar sagen, remove, bin ich mir aber jetzt gar nicht so im Sicheren drüber. Das ist dann so der Weg dazu. Genau, dann gucken wir uns als letzten und als relativ größeren Block References an. Wer hat damit schon mal zu tun gehabt? Ah, okay. Im Grunde genommen, was sind References? Ich habe klassischerweise in der Virtual Machine, so wie man es lernt, bei Java-Objekten eine relativ klare Zustandsbeschreibung. Ich weiß, ich habe eine Referenz auf mein Objekt, damit ist mein Objekt im Heap vorhanden. Ich habe keine Referenz mehr auf mein Objekt im Heap, damit kann der Garbage Collector das Objekt wegräumen. Das sind so die Standardzustände, die ich normalerweise habe. Was ich mit References tun kann, ist das Ganze ein bisschen aufzuweichen. So, aus dieser klaren, das Objekt ist erreichbar und bleibt daher, bis zu das Objekt ist nicht erreichbar und kann weggeräumt werden, gibt es verschiedene Zwischenstufen, die gucken wir uns gleich genauer an, wo ich halt sage, ein Objekt kann auch weggeräumt werden unter bestimmten Bedingungen, wenn ich noch darauf zugreifen darf. Uns mal am Beispiel an, das ist so die Standardanwendung oder der Standardfall, was passiert im Speicher, gucken wir uns an. Ich habe eine String-Referenz hier oben, hier habe ich auf dem Stack meine Referenz liegen und die zeigt auf mein entsprechendes Objekt tatsächlich, was im Heap als Speicher allokiert worden ist. Soweit, so gut. Dann habe ich irgendwann ein neues Objekt, was eine Referenz auf den String hat. Da läuft es genauso. Auch hier habe ich hier meine Referenz, da habe ich mein Objekt, was am Heap liegt und das wiederum hat eine Referenz auf meinen String hier oben. Dann löse ich hier die Referenz, das heißt, ich setze hier explizit auf Null. Damit kann ich hier unten auf das Objekt nicht mehr zugreifen. Ich habe keine Referenzen mehr, die drauf zeigen. Der Garbage Collector weiß, aha, keine Referenzen, die da sind. Er kann es wegräumen. So, das ist so der einfache Fall. Jetzt gucken wir uns das Ganze mit einer Referenz an. Auch hier wieder das, wie wir es gerade hatten. Ich habe meinen String, ich habe meine Referenz. Die führt auf den String, soweit, so gut. Und jetzt führe ich hier so eine spezielle Reference ein In dem Fall ist es eine Weak Reference. Erstmal auch keine große Kunst, der übergebe ich das Objekt. So sieht es im Speicher aus. Und hier ist jetzt so durch diese gestrichelte Linie schon ein bisschen angedeutet, dass oder die Referenz, die ich hier von der Weak Reference auf das tatsächliche Objekt habe, ist was Besonderes. Erstmal bekomme ich hier, genauso wie ich es erwarten würde, von der Referenz das Objekt, was dahinter liegt, zurück. Dann setze ich hier die Referenz setze ich weg. Das heißt, da komme ich so normalerweise nicht mehr hin. Ich mache noch irgendwas und ich bekomme jetzt plötzlich hier unten Null zurück. So, was ja erstmal mich verwundern würde, weil ich hier oben es doch mitgegeben habe. Da komme ich zurück und jetzt ist es plötzlich weg. Und das ist genau das, was mir der Contract, der Weak Reference an der Stelle definiert. Und zwar bedeutet Weak Reference, das kommt sogar als nächstes immer, genau, dass ich die Referenz oder das Objekt, was ich mit der Weak Reference referenziere, so lange auch von der Weak Reference wieder zurückbekomme, wie ich noch irgendwo ein anderes Objekt habe, was auf das Objekt verweist. Das ist genau der Fall. Ich habe eine Referenz von meiner Weak Reference auf das Objekt, ich habe eine Referenz von meinem Foo-Objekt drauf und damit ist das Objekt da. Und jetzt in dem Szenario ist halt die Weak Reference der einzige, der noch eine Referenz auf das Objekt hat. Und da sagt mir halt die Virtual Machine, wenn genau das der Fall ist, dass nur noch die Weak Reference auf das Objekt zeigt, sorgt die Virtual Machine für mich dafür, dass auch genau diese Referenz von der Weak Reference gelöscht wird. Was bringt mir das? Ja. Unmittelbar, jein. So sehr zeitnah. Genau, also es ist, glaube ich, nicht spezifiziert, dass es sofort passieren muss. Dadurch, dass das auch multithreaded ist, kann mir das immer ein bisschen reinkommen. Aber es passiert schon extrem zeitnah. So, also ich kann eigentlich davon ausgehen, es passiert sofort. Wofür nutze ich das? Klassischer Fall, den ich auch schon gehabt habe, ist, dass ich ein Connection Pool habe und mir merken möchte, was habe ich denn an Connections ausgegeben. So, das ist so mein Anwendungsfall. Ich habe in irgendeiner Art und Weise meine Connection, die liegt in meinem Pool drin und ich habe einen Client, der möchte diese Connection benutzen. So, klassischerweise gebe ich aus dem Pool, wenn der Client die Connection anfordert, ihm die Connection raus, er darf sie benutzen und irgendwann gehe ich davon aus, wenn er damit fertig ist, fügt er mir die Connection, die er hat, wieder in den Pool zurück. So, das ist so der schöne Fall. Was passiert denn aber, wenn der Client mir die Connection nicht wieder an den Pool zurückliefert? Das heißt, ich gebe dem Client die Connection, er tut irgendwas damit, ist fertig, lässt seine Objekte fallen, aber gibt mir die Connection nicht wieder in den Pool zurück. So, jetzt habe ich verschiedene Möglichkeiten, wie gehe ich damit im Pool um? Der einfachste Fall ist, okay, wenn mein Pool leer ist, ich keine Connection habe, erzeuge ich neue Connections nach und gebe halt neuen Clients die neuen Connections wieder raus. So, das ist die erste Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, der Pool hat halt nur 10 Stück und wenn alle 10 ausgegeben sind, kriegt der 11. Client, der reinkommt und eine neue Connection haben will, eine Fehlermeldung, sind keine Connections mehr vorhanden. Das wäre in dem Falle, wie wir sie hier haben, äußerst dumm, weil wenn ich 10 Clients habe, die 10 Connections nutzen, mir die 10 Connections nicht wieder zurückgeben, ist irgendwann der Pool an dem Punkt, dass ich keinen mehr beliefern kann. So. Das heißt, was ich eigentlich machen möchte, ist eine Überwachung, wo ich sage, derjenige, der mir die Connection nicht wieder zurückgibt, ich möchte aber trotzdem irgendwie überprüfen, hat er sie denn noch in Benutzung oder hat er sie nicht mehr in Benutzung. Und genau dafür bietet sich an der Stelle die Weak Reference an. Das ist so das Szenario, was ich aufbaue. Ich habe einmal meine tatsächliche Connection selber, Datenbank-Connection, was auch immer. Ich habe einen Wrapper, den ich an den Client ausgebe. Der leitet eigentlich alle Methoden-Calls direkt an seine Implementierung weiter. Für den Client ist das Ganze transparent. Der kriegt halt in irgendeiner Art und Weise eine Implementierung vom Connection-Interface, nutzt das Ganze. Und ich speichere mir aber intern in meinem Pool sowohl die tatsächliche Connection als auch eine Weak Reference auf den Wrapper, den ich ausgegeben habe. Jetzt kommen wir genau zu dem Szenario. Der Client nutzt das Ganze. Das heißt, hat hier die Referenz auf den Connection Wrapper in dem Falle. Und irgendwann nutzt der Client das nicht mehr. So, er hat seine Operation abgeschlossen, ist fertig. Ich habe meinen Wrapper und meine Connection hier. Und die sind irgendwo ausgegeben. Und wie wir gerade gelernt haben, eine Weak Reference lässt genau dann ihre Referenz auf den Wrapper fallen, wenn es keine andere Hard-Reference, also normale Referenz in dem Falle mehr, auf das Objekt gibt. Und jetzt kann ich genau in meinem Connection Pool meine Map in regelmäßigen Abständen durchlaufen und kann checken, habe ich zu dieser Connection, die ich hier habe, kriege ich über die Weak Reference den Wrapper zurück. Wenn ich den Wrapper zurückkriege, wunderbar, weiß ich, es muss noch mindestens einen geben, der die Connection benutzt. Alles klar. Kriege ich über den Wrapper, über die Weak Reference aber den Wrapper nicht mehr zurück, weiß ich, aha, es gibt draußen keinen mehr, der die entsprechende Connection nutzt. Damit kann ich meine Ursprungsconnection, die ich hier habe, wieder in den Pool zurückliefern. So, und habe damit eine saubere Lösung, um meinen Pool so zu verwalten, dass er auch, wenn ich Clients habe, die sich nicht hundertprozentig an das entsprechende Verhalten halten, nämlich mir die Connection brav, wie sie hoffentlich sind, wieder in den Pool zurückliefern, habe ich eben hier auch sozusagen Plan B in der Hand, um trotzdem wieder an meine Connection dran zu kommen und sie weiterhin zu verwalten. Das ist so der Paradeanwendungsfall für eine Weak Reference. Es gibt einen zweiten Referenztyp. Ja. Listener nicht direkt, aber es kommt gleich was, das geht wahrscheinlich genau darauf hin. Zweiter Typ ist die Soft Reference, verhält sich ähnlich wie die Weak Reference, ist allerdings eine Stufe schwächer, wenn man es so sehen möchte. Bei der Weak Reference garantiert mir die Virtual Machine, dass sie halt die Referenz sobald, von daher zeitnah, also sobald auflöst, wie ich keine Referenz mehr oder keine harte Referenz mehr auf das Objekt habe. Bei der Soft Reference garantiert mir die Virtual Machine, dass sie die Referenz von der Soft Reference zum eigentlichen Objekt noch so lange bestehen lässt, wie Speicher vorhanden ist. Das heißt, was der Garbage Collector eigentlich tut, ist, bevor er den Out-of-Memory-Error wirft, was wir vorhin gesehen haben, versucht er ja erstmal noch Speicher freizuräumen. Und dazu gehört halt unter anderem die Soft References zu löschen. Die Soft References bleiben so lange bestehen, wie sie aus Speichergründen bestehen können. Und wenn mein Speicher zur Neige geht, geht halt die Virtual Machine als erstes hin und sagt, okay, ich habe ja eine Reihe von Soft References, die habe ich dem Anwender so lange garantiert, dass sie noch die Referenz liefern, solange Speicher vorhanden ist. Jetzt ist aber kein Speicher mehr vorhanden. Das heißt, es werden alle Referenzen, die von der Soft Reference kommen, gelöscht. Gucken wir uns auch hier einen Anwendungsfall für an. In irgendeiner Art und Weise habe ich einen Cache mit einem Expensive Object. Das könnte ein Bild sein, was ich von der Platte lade, analysieren muss, was ich mir aus dem Netzwerk ziehe oder irgendwelche anderen relativ teuren Operationen, um mir dieses Objekt zu erzeugen. Und das verwalte ich in meinem Pool unter irgendeinem bestimmten Key. So, ich weiß, ich kann dieses Expensive Object jederzeit wieder erstellen. Es kostet mich vielleicht CPU-Zeit, es kostet mich Speicherverbrauch, es kostet mich Netzwerkdurchsatz, was auch immer, aber ich kann es erstellen. Genau, das ist halt der Fall, dass ich hier sage, innerhalb dieses Pools sage ich, wenn ich für einen bestimmten Key genau dieses Expensive Object haben möchte, suche ich halt als erstes, habe ich in meiner Map, wo Soft References auf genau dieses Expensive Object draufstehen, habe ich da schon was von drin? Wenn ja, wunderbar, dann kann ich es halt direkt rausliefern. Wenn nicht, erzeuge ich mein Expensive Object, setze es über diese Soft Reference in den Pool rein und habe damit eine speichersensitive Möglichkeit, so ein Expensive Object zu halten, solange wie es mir mein Speicher erlaubt. Aber ich bin bereit, das aufzugeben, um Speicher anderen Teilen zur Verfügung zu machen. Das heißt, damit kann ich ein bisschen Speicher rücksichtsvoll entwickeln. Ja.
Das heißt im Prinzip aber auch keine Kontrolle genau darüber, wenn das, also das klar, ich habe keine Kontrolle darüber, wenn das Objekt gelöscht wird, ja. Aber wenn ich jetzt einen richtigen Cache schreibe, dann habe ich ja eventuell auch irgendwie einen Prioritätsmerkmal,
genau.
Und ich eventuell sagen, wenn das Objekt gelöscht wird. Wie ist das denn jetzt bei Java? Löscht er einfach alle Objekte, wenn er merkt, er braucht Speicher?
Ja. Er löscht alle auf einmal. Wenn ich mich richtig erinnere, es gibt keine genaue Vorschrift, wie Virtual Machine Implementierungen das zu handhaben haben. So, ob die jetzt, nehmen wir an, ich habe 100 Soft References da, ich brauche 10, um mir den Platz zu haben, den ich jetzt bräuchte. Kann es sein, oder ist es laut Spezifikation so, kann es sein, dass die Virtual Machine mir 10 wegräumt, 90 überlässt? Es kann auch sein, dass sie alle 100 wegräumt, ist nicht genau definiert. Meiner Erfahrung nach räumt sie immer alle weg. Von daher, ja, es ist also vorhersagbar extrem schlecht. Dann gibt es einen dritten Referenztyp, Phantom. Habe ich nicht ganz verstanden. Okay, ja. Gute Frage. Es werden zuerst. Ja. Spontan, ich habe es nicht aus. Also spontan würde ich sagen, könnte das tatsächlich zu Problemen führen, weil er ja irgendwo anfangen muss. Man muss ja sagen, okay, ich räume jetzt Referenz 1 weg und der Finalizer macht dann irgendwas, aber ich habe Referenz 2 bis 99 noch da und kann den Speicher noch nicht nutzen. Kann wahrscheinlich passieren, ja. Genau. Komm ich auch gleich noch drauf. Habe ich auch noch einen Punkt zu. Ja. So, aber da, ja, so wie es ist, könnte es zu Problemen führen. Ja. Genau, Phantom Reference. Wir haben ja jetzt so in der Abstufung eigentlich gesehen, wir haben die Soft Reference, die so eher am längsten lebt oder länger lebt. Dann kommt die Weak Reference, die quasi sofort weg ist. Und noch eine Stufe weniger scharf ist die Phantom Reference. Da gibt es ganz interessante Phänomene. Wenn wir uns dieses Codebeispiel angucken, wunderbar, wie vorhin, würde ich eigentlich erwarten, hier kriege ich mein Food zurück, bekomme ich aber nicht. So, das heißt, die Dokumentation der Phantom Reference definiert mir bereits, dass ich über die Get-Methode der Phantom Reference niemals die Referenz zurückkriege, die ich ursprünglich hineingepackt habe. Jetzt stellt man sich natürlich die Frage, warum brauche ich es dann? So, das hängt damit zusammen, dass die Phantom Reference für einen eigenen Anwendungsfall gedacht ist. Weak Reference und Soft Reference, okay, da möchte ich halt je nach Szenario unter Umständen das Objekt, was damit referenziert ist, wieder zurückbekommen. Die Phantom Reference ist für andere Dinge gedacht, und zwar, da kommen wir auch wieder Richtung Finalize hin, nämlich Operationen auszuführen, die eigentlich im Finalizer passieren sollen, da aber nicht passieren können. Gucken wir uns mal an, was ist so ein typischer Anwendungsfall davon? Sicheres Löschen von temporären Dateien zum Beispiel. Das macht Tomcat zum Beispiel so, das macht auch Apache Wicket so. Und zwar habe ich in dem ähnlichen Fall, mal ganz weit zurück, wie ich hier quasi meinen Wrapper auf meine Connection habe, gibt es im Tomcat und in Wicket genau so eine Art Wrapper oder Referenz auf ein File-Objekt. So, irgendwer im Tomcat oder irgendwer in Wicket muss ein File hochladen, da habe ich dann ein Java-IO-File-Objekt liegen und ich möchte ja jetzt vom Tomcat oder von Wicket auch sicherstellen, dass auf jeden Fall dieses File-Objekt, weil es ein temporäres File ist, wieder gelöscht wird, wenn ich mit meiner Aktion fertig bin. Könnte ich mit einer Weak-Reference machen, haben wir eigentlich hier schon gesehen, das heißt, das würde durchaus funktionieren. Gedacht ist dafür allerdings die Phantom-Reference. Wird auch intern ein bisschen anders vom Garbage Collector gehandhabt. Ups. Genau. Wie tue ich das Ganze? Ich muss, um in irgendeiner Art und Weise mit der Phantom Reference zu arbeiten oder sinnvoll damit zu arbeiten, sagen wir es mal so, muss ich sie eigentlich erweitern. So, das ist so ein Anwendungsfall für das File-Szenario, was ich gerade habe. Ich habe My Phantom Reference, die erweitert meine Phantom Reference, in dem Fall für irgendein Objekt, was ich irgendjemand gegeben habe. Und ich speichere mir mein File, was dahinter hängt, in dieser Phantom Reference mit. So. Weil an das Objekt hier komme ich ja nicht mehr dran. Das ist ja, ich komme über die Phantom Reference sowieso nicht dran, weil die Get-Methode mir ja immer null zurückliefert. Ich würde aber auch über eine Weak Reference oder über eine Soft-Reference nicht mehr drankommen, weil ich die Referenz ja erst wieder behandeln kann, wenn das Objekt tatsächlich weg ist. So passiert das. Hier nochmal als Beispiel mit einer Weak-Reference. Damit gibt es nämlich diese Reference-Queue. Das ist so eher das, was gerade in die Listener-Frage hineinging. Kann ich das Ganze tun? Ich erstelle mir hier oben mein Objekt, ich erstelle mir eine Reference Queue und ich erstelle mir hier unten die Weak Reference und gebe der Referenz bei der Erstellung direkt die Queue mit. Das bedeutet, dass die Virtual Machine in dem Moment, wo sie die Referenz wegräumt, das heißt, wo sie erkennt, aha, das Objekt, was von der Referenz verwaltet und referenziert wird, kann jetzt weggeräumt werden, tut die Virtual Machine das auch und fügt danach die Referenz selber in diese Reference Queue ein. So, und was ich dann mit einem separaten Thread oder an irgendeiner Stelle tun kann, ist eben genau diese Reference Queue zu durchlaufen. Und ich weiß immer dann, wenn ich aus der Reference Queue mein Objekt oder ein neues Objekt bekomme, ist das halt eine von diesen Referenzen, die gerade freigeräumt worden ist. Und dann komme ich wieder mit meiner Phantom Reference hin und sage, aha, genau diese My Phantom Reference kann ich mir aus der Reference Queue rausnehmen, kann oder muss sie dementsprechend casten auf My Phantom Reference und kann dann mit den zusätzlichen Properties, die ich in der Referenz habe, weiterarbeiten. Das ist so, wo ich ein Finalize-Verhalten mit erzeugen kann, was ich nicht im Finalizer direkt mit haben möchte. So. Die Anwendungsfälle sind eher knapp gesät, aber nichtsdestotrotz, es gibt sie. Halt, was wir gerade hatten, war dieses Löschen von temporären Dateien. Ein weiterer Anwendungsfall, der auch direkt aus dem JDK rauskommt, ist Off-Heap-Speicherverwaltung. Das heißt, es gibt den Direct-Byte-Buffer, der Speicher oder ein Byte-Array allokiert, was aber nicht bei Java auf dem Heap liegt, sondern was der sich nativ aus dem Speicher noch rauszieht. So, und um eben da sicherzustellen, dass wenn jemand diesen Direct-Byte-Buffer nutzt und ihn nicht mehr nutzt, dass aber trotzdem der native Speicher, der dahinter liegt, noch freigeräumt wird, gibt es im JDK genau so eine Phantom-Reference innerhalb dieses Direct-Byte-Buffers, die genau das sicherstellt, dass wenn ich einen Direct-Byte-Buffer habe und ihn nicht mehr nutze, der entsprechende Speicher freigeräumt wird. Genau, das sind die. Dann zum Schluss der Präsentation bietet sich ein Finalize immer an. Gerade schon gesehen, Finalize hat ein paar Problemchen oder ein paar Haken, die man beachten muss. Das erste ist, ich habe die Möglichkeit, ein Objekt sozusagen wieder zu beleben. So, Finalize wird ja aufgerufen, wenn die Virtual Machine weiß, dieses Objekt wird gleich weggeräumt. So, der Garbage Collector hat irgendwo gesehen, es gibt keine Referenzen mehr auf das Objekt, ruft Finalize auf und wird danach das Objekt tatsächlich aus dem Speicher entfernen. Mich hindert aber niemand daran, sowas zu tun. Ich bin in meinem Finalize-Block drin und ich mache mit dem Objekt, wo gerade Finalize drauf aufgerufen wird, irgendwas, wo ich mir eine neue Referenz auf mein Objekt erzeuge. Zum Beispiel ist hier einfach in dieses Static Set von Objects reinzuziehen. Kann mir keiner verbieten. Die Virtual Machine weiß an der Stelle oder merkt sich, aha, ich habe eine neue Referenz auf das Objekt bekommen und räumt es dann doch nicht aus dem Speicher weg. Das bedeutet aber, wenn dann das nächste Mal das Objekt tatsächlich weggeräumt werden muss, wenn irgendwann es wieder jemand hier oben aus dem Static Set entfernt, wird Finalize nicht nochmal aufgerufen. Das heißt, Finalize wird exakt einmal aufgerufen, und zwar beim ersten Mal, wenn die Virtual Machine glaubt, das Objekt könnte jetzt weg, und danach nicht mehr. Ansonsten hätten wir hier auch eine wunderbare Endlosschleife drin und würden das Objekt überhaupt nicht mehr wegbekommen. So, das muss man wissen an der Stelle. Und das Zweite ist, dadurch, dass die Verarbeitung genau so läuft, benötigt ein Objekt, was Finalize überschreibt, zwangsläufig immer zwei Garbage-Collector-Durchläufe, um tatsächlich aus dem Speicher entfernt zu werden. Weil beim ersten Durchlauf, wo die Virtual Machine merkt, das Objekt kann weggeräumt werden, ruft sie ja Finalize auf. Und es könnte sein, dass irgendeine Implementierung in Finalize das Objekt doch wieder erreichbar macht. Das heißt, sie muss beim zweiten Durchlauf auf jeden Fall nochmal gucken, ist das Objekt denn immer noch erreichbar? Hat es da irgendjemand wieder reingesetzt oder ist es jetzt frei? Das heißt, es wird zwangsläufig immer zwei Garbage-Collector-Durchläufe brauchen. Je nachdem, was ich an Anwendung habe, kann das schon ins Gewicht fallen. Dann noch eine Info, die hat mir nach der letzten Konferenz jemand gesagt, konnte ich bisher nicht verifizieren, vielleicht kann es jemand von euch. Der meinte, dass es inzwischen Implementierungen von Virtual Machines gibt, die Finalize gar nicht mehr aufrufen. So, weil das Ganze halt von Anfang an auch eher überall, wo man sowas hat, liest man, ja, lass Finalize, weil es ist halt, das ist noch der Punkt, es ist gar nicht sichergestellt, dass es überhaupt aufgerufen wird. Es kann sein, nehmen wir uns einen Extremfall, ich habe mein Mini-Java-Programm, was irgendwas tut und das läuft in einer Virtual Machine, die 2 GB, 4 GB Speicher belegt hat. Und außer meinem kleinen Objekt, was ich irgendwann mal gebraucht habe, ist gar kein Objekt mehr vorhanden. So, dann kann es sein, dass der Garbage Collector gar nicht läuft, weil er genügend Speicher hat und denkt, da liegen zwar 3, 4, 5 oder wie viel auch immer Objekte, die von nirgendwo mehr referenziert werden, aber ich brauche auch keinen neuen Speicher, daher laufe ich gar nicht. Das heißt, ich habe das Objekt, was nicht mehr verwendet wird, aber es kann auch sein, dass mir überhaupt niemals mehr irgendwer in den Finalize reinläuft. Und da habe ich halt gehört, dass es wohl jetzt Virtual Machines gibt, die, um die Entwickler dazu zu zwingen, Finalize nicht mehr zu verwenden, es halt gar nicht aufrufen. So, wie gesagt, ich habe es bisher noch nicht verifiziert, aber das hört man so über den Flurfunk. Ja, damit bin ich soweit am Ende. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Themen dabei. Der ein oder andere hat noch was mitnehmen können. Sollten noch Fragen offen sein, bitte sehr. Es gibt sie auch auf Android. Ich behaupte, sie laufen auch genauso. Ich habe es allerdings nicht verifiziert. Von daher, ich kann auch sagen. Also sagen wir so, mir ist nichts bekannt, dass es nicht laufen würde. Nee, sobald ich Finalize überschreibe, wird er auf jeden Fall laufen, weil die Virtual Machine zumindest von der Klasse nicht weiß, ob genau sowas passiert. Die sieht halt nur, okay, Finalize ist überschrieben, das heißt, es besteht die Möglichkeit, dass was passiert und darum läuft er zweimal durch. Genau. Genau, die geht halt vom Worst Case aus, es könnte passieren. Den Teil? Nee. Es ist standardmäßig so. Es war, glaube ich, ganz früher mal ein bisschen anders. Jetzt, zumindest in der aktuellen Spezifikation, ist es so, es ist ganz klar gesagt, in ein Servlet können beliebige Threads reinlaufen. Das heißt, es kriegt eben nicht jedes Servlet seine eigene Instanz. Davon wird auch abgeraten. Es gibt noch dieses Marker-Interface, Single-Thread-Model oder wie es heißt. Das kann ich in meinem Servlet implementieren und damit genau, oder konnte ich bis zur Version, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber damit kann ich genau das erreichen, dass mir halt der Container sagt, ich muss für jeden Thread ein neues Servlet erzeugen. Und damit hätte ich dann dieses Problem nicht. Standardmäßig ist es aber so, dass durchaus in ein Servlet beliebig viele Threads reinlaufen. Genau. Ja, es gibt einen Reference Thread, der genau das tut. Es gibt also einen Thread, der räumt diese Softweak und Phantom References einzeln weg. Läuft im Hintergrund. Da muss man von daher aufpassen, wenn man viel über Weaksoft und Phantom References arbeitet. Es gibt eben nur diesen einen Thread, der das Ganze abarbeitet. Der ruft auch den entsprechenden Aufruf dann in die Reference Queue auf. Das heißt, wenn man den blockiert, weil ich sehr viel Aufräumarbeiten hinterher dran habe, kann es schon eng werden. Was ein weiterer Punkt ist, performancemäßig ist bei Soft References, gerade wenn man, ich sag mal, einfache Objekte damit cached, ist der Aufwand, den die Virtual Machine treiben muss, um nachzuhalten, was habe ich an Soft Reference, um selektiv Soft References wegzuräumen, unter Umständen höher, als wenn ich mein Objekt tatsächlich neu erstelle. So, das heißt, da muss man eigentlich vorher relativ gut messen, ist die Erstellung meines Objekts wirklich so teuer, dass sich ein Cache über eine Soft Reference lohnt, oder sage ich nicht lieber, ich lasse es weg und erzeuge das Objekt direkt. Java Virtual Machine Specification ist extrem trocken. aber durchaus informativ. und es gibt, das eigentlich auch über diese ganzen References gibt es zwei, drei gute Blog-Einträge. Die findest du, wenn du suchst nach Phantom Reference, Soft Reference, Java, poppen die irgendwo auf. So. Gut, ansonsten. Vielen Dank.